Diese Woche gab es einen Abend, den gibt es in vielen verschiedenen Wochen bei mir. Ich bin spät nach Hause gekommen, hatte noch am Abend einen Termin und eigentlich war der Tag voll super. Ich bin mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gekommen, war recht müde und ausgelaugt schon, aber auf eine gute Art und Weise. Am nächsten Tag, ich muss gerade immer um 5 Uhr aufstehen, weil ich im Ravensburger drüben Frühschicht habe, wusste ich, ich muss früh raus. Und dann kommt dieser Moment, bevor ich ins Bett gehe. Und ich hole dieses Ding hier raus. Und was schaue ich mir an? Ein Zusammenfassungsvideo vom EM-Spiel, was noch lief. Nice, also jetzt weiß ich Bescheid, wie die gespielt haben. Weiß, welche Teams ich supporte, welche nicht, welche attraktiv spielen, welche nicht. Bin am Zähneputzen, schaue mir dieses Video an. Alles easy. Ich gehe in mein Zimmer, lege mir einen Schlafanzug an, lege mich in mein Bett. Ich muss ja noch ein anderes Video anschauen, noch ein anderes EM-Spiel. Es laufen ja mehrere am Tag. Plötzlich wird mir noch ein Video vorgeschlagen. Oh, eine Zusammenfassung von Filmen, sowas catcht mich immer, so Movie-Recaps, in 10 Minuten Film zusammenfassen. Ich weiß auch nicht, warum mich das catcht, aber ich schaue sowas an. Plötzlich bin ich auf YouTube Shorts gelandet, dann sind da so Try-Not-To-Love-Videos, verschiedene Comedians, die mich irgendwie faszinieren. Und plötzlich schaue ich auf die Uhr und merke, es ist eine Stunde später. Jetzt habe ich nur noch 5 Stunden Schlaf. Aber es kommt noch ein Video, was mir vorgeschlagen wird. Und ich scroll weiter. Und irgendwie vergesse ich die Zeit und bin voll in diesem ganzen Loop drin. Und werde auch nicht irgendwie müde, sondern bin aufmerksam. Ich könnte euch jetzt aber auch nicht mehr sagen, was ich dann noch genau geschaut habe. Und irgendwann merke ich, ich muss mein Handy ausmachen. Ich lege es zur Seite. Das Abendgebet, was ich eigentlich noch beten wollte, dafür habe ich jetzt keine Kraft mehr. Ich schließe die Augen. Bin irgendwie jetzt innerlich unruhig. Ich hasse dieses Ding. So bin ich ins Bett gegangen.
An dieser Stelle wurde ein kurzer Ausschnitt der Netflix-Doku The Social Dilemma gezeigt. Diesen Teil können wir aufgrund von Datenschutzgründen hier leider nicht abspielen.
Eigentlich hat das Video aber ganz anders angefangen, nämlich bei den Dingen, die gut sind an Social Media, die gut sind am Internet. Und da gibt es wirklich reichlich. Ich bin selber Student und ich schreibe regelmäßig Hausarbeiten. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht mehr wie meine Mutter oder mein Vater zu einer Bibliothek gehen müssen und in irgendwelchen Registern nach irgendwelchen Zeitschriftenartikeln suchen müssen oder irgendwelche Bücher rausgraben, sondern ich öffne Google Scholar, tippe einmal ein und zack, habe ich mega viele Artikel zu genau meinem Thema. Oder wer von euch hat schon seinen Urlaub gebucht? Könntest du mal Handzeichen? Sommerurlaub? Boah, das sind aber sehr, sehr wenig. Okay, wer von euch war dafür im Reisebüro? Ja, eher weniger, wa? Reisebüro ist noch gar nicht so lang her. Früher hat man auch über Zeitschriftenanzeigen dann irgendwo angerufen und so seinen Urlaub gebucht. Heute haben wir x-beliebige Urlaubsorte, können uns aussuchen. Sehr gute Übersicht, das ist viel, viel einfacher. Und auch Social Media, er hat selber gesagt, Familien, die sich wieder getroffen haben, Organ Donors, die gefunden wurden, Blutspende, gibt es ja auch ganz viele herzerwärmende Videos. Oder auch ganz einfach in Kontakt bleiben mit Leuten am anderen Ende von der Welt. Oder auch ausmachen zu einem Termin und sich irgendwo zu treffen. Früher musste man halt darauf vertrauen, dass man gemeinsam dann am gleichen Ort zur gleichen Zeit ist. Heutzutage kann man einfach nochmal eine WhatsApp schießen. Aber trotzdem jetzt irgendwie ein Problem. Und diese Leute, die wir gerade am Anfang gesehen haben, dieser Introduction zu dem Film, die waren das die Chefentwickler von den Tech-Giganten, die wir heute jeden Tag nutzen. Also von Instagram, von Google, von Facebook und so weiter und so fort. Und sie sind ausgestiegen, viele, weil sie ethnische Bedenken hatten und viele auch, weil sie eben nicht wussten, dass das, was sie dort entwickelt haben, solchen Einfluss auf uns und auf unsere Gesellschaft haben wird. Und viele von ihnen sind an dem Punkt, dass sie sagen, das Problem ist so groß, dass ich sogar gar nicht will, dass meine Kinder diese Apps benutzen. Also sie verbieten ihren Kindern die Benutzung von den Apps, die sie selber designt und kreiert haben. Aber was ist denn dieses Problem? Was ist diese Flipside von dem Coin, wie es am Anfang genannt wurde? Ich glaube, da gibt es ganz viele Antworten. Es gibt nicht nur ein Problem, sondern es gibt viele Probleme. Und viele von denen kennen wir auch oder haben schon mal davon gehört. Die negativen Auswirkungen auf die Psyche, psychologische Schäden, vor allem in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Aufmerksamkeitsspanne, die immer weiter nach hinten geht. Inzwischen sind wir schlechter als Goldfische. Goldfische haben eine 9-sekündige Aufmerksamkeitsspanne, wir sind bei 8 Sekunden. Aber auch steigende Selbstmordraten oder politische Radikalisierung. Alles Nebeneffekte von Social Media. Uns ist in der Vorbereitung von diesem Teaching ganz arg wichtig gewesen, dass es nicht darum geht, das irgendwie zu verteufeln oder schlecht darzustellen oder zu sagen, benutzt Social Media nicht, benutzt das Internet nicht. Im Gegenteil, es sind wirklich geniale Tools, wenn man sie richtig nutzt. Und vor allem ist unser Hauptanliegen, oder warum wir nicht genau eingehen auf diese Probleme, die ich gerade genannt habe, ist, weil wir nicht irgendwie das Bedürfnis haben, ein schlechtes Gewissen zu erwecken, so wie es Simon am Anfang beschrieben hat. Ich glaube, so geht es vielen von uns oft, dass wir irgendwie mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehen oder ein schlechtes Gewissen haben, weil wir es wieder nicht im Griff hatten, unsere Bildschirmzeit. Sondern was wir heute wollen oder was unser Ziel ist von diesem Teaching, ist zu verstehen, wie Social Media funktioniert, warum es so designt ist, wie es designt ist, um dann schlussfolgern zu können oder daraus ja, schauen zu können, okay, so ist Social Media, so ist das Internet designt, aber was wollen wir eigentlich? Was ist eigentlich unser Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin? Und wie kommen wir dahin? Was sind Gewohnheiten? Was sind Tools? Was sind Gedanken, wo wir dem näher kommen, wo wir unserer Berufung näher kommen, auch als Christen? Und dazu wollen wir uns im ersten Schritt hiermit auseinandersetzen. Nämlich mit dem menschlichen Gehirn. Wir wollen mal hinter diesen großen Vorderschädel schauen und schauen, was denn da vorgeht, wenn wir Social Media benutzen. Ich hatte nur noch Biologie im Abitur, weil ich in Chemie noch schlechter war. Das heißt, seht mir bitte nach, falls ich es nicht ganz richtig erkläre für alle Biologen. Aber ich gebe mal mein Bestes. Und zwar ist das Entscheidende, wenn es um Social Media geht, ist Dopamin. Feel-Good-Hormone wird es auch genannt. Und das Dopamin wird in einem Bereich vom Gehirn produziert, der heißt Brain's Reward System. Und von diesem wird er dann über neuronale Bahnen, wird der Stoff weitergeleitet an verschiedene andere Teile im menschlichen Körper. Und zwei davon sind besonders relevant für uns heute, nämlich einmal die Amygdala und einmal der Hippocampus. Und die Amygdala ist der Ort in unserem Gehirn, wo unsere Emotionen verarbeitet werden. Und der Hippocampus ist der Bereich von unserem Gehirn, wo eben auf diese Aufmerksamkeitsspanne, aufs Lernen, wo unser Gedächtnis stattfindet. Genau, also dieser Stoff Dopamin, der ist zentral für unser Belohnungssystem, der beeinflusst unsere Motivation, unsere Laune, aber auch unsere Aufnahmefähigkeit und unser Lernvermögen. Also sehr, sehr zentral. Und genau dieser Stoff wird in hohen Mengen wird freigesetzt, in kleinen Mengen, je nachdem, pro Scroll, kleiner Menge, freigesetzt in unserem Kopf. Und zwar aufgrund von zwei Gründen vor allem. Der erste bezieht sich eher ein bisschen auf die Messengers oder auf die Mail-Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, man hat immer das Bedürfnis, irgendwie up-to-date zu sein. Das Handy klingelt, man will nachschauen, will die neueste Nachricht sich anschauen. Und das liegt an dem grundlegenden biologischen Bedürfnis von uns Menschen nach Gemeinschaft. Genau, habe ich vergessen. Es funktioniert wie eine Droge. Also dieser Dopamin wird auch freigesetzt in unserem Kopf, wenn wir Drogen nehmen. Zum Beispiel Alkohol oder andere Drogen. Hoffentlich nehmen wir die nicht, aber falls jemand Drogen nimmt, wird es freigesetzt. Und der einzige Unterschied ist praktisch, dass Social Media halt 24/7 zugänglich ist und dass es infinite ist. Also man kann immer weiter scrollen, immer weiter scrollen. Genau, aber wie schon gesagt, wir kommen zu diesem ersten Punkt, dieser Gemeinschaft. Und das ist ein zentrales menschliches Bedürfnis. Mit anderen connecten, auch evolutionsbiologisch, sehr, sehr zentral und überlebensnotwendig für uns Menschen, über Millionen von Jahren. Und entsprechend logisch ist auch, dass das ein Punkt ist, wo natürlich die Sucht ansetzen kann oder die Social Media Addiction ansetzen kann, weil wir eben das Bedürfnis haben, mit anderen connected zu sein, mit anderen für uns verbunden zu fühlen und nicht irgendwas zu verpassen. Ich meine, vor ein paar tausend Jahren war das überlebensnotwendig, dass man nichts verpasst, ne? Und der zweite Effekt, den nennt man Positive Intermittent Reinforcement. Und das ist ein Konzept aus der Verhaltenspsychologie und der Verhaltensanalyse. Und der beschreibt ein Verstärkungsmuster, bei dem gewünschtes Verhalten gelegentlich, aber nicht immer mit einer positiven Konsequenz belohnt wird. Also ein gewünschtes Verhalten wird mit einer positiven Konsequenz belohnt, aber nur manchmal, nicht immer, manchmal. Okay? Woran erinnert uns das? Hieran. Das ist genau der Effekt, der bei Glücksspielautomaten funktioniert. Man dreht, man zieht, inzwischen drückt man nur noch einen Knopf. Manchmal gewinnt man was, manchmal nicht. Aber man ist immer in dieser Erwartung auf den nächsten Kick, auf den nächsten Dopamin-Kick. Weil Social Media ist genau gleich, nur nicht, dass wir irgendwo ziehen oder drücken, sondern wir swipen. Und dann kommt das nächste TikTok und das nächste und vielleicht hat man Glück, vielleicht kommt ja was richtig Cooles. Und das ist nicht zufällig so, sondern es ist bewusst so programmiert. Es ist bewusst an diesem Beispiel von diesen Glücksspielautomaten programmiert. Und ja, um uns praktisch in dieser App drin zu behalten, um uns in dem Reels-Schauen drin zu behalten. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz ein Video an, um zu verstehen, warum das so programmiert ist.
An dieser Stelle wurde ein kurzer Ausschnitt der Netflix-Doku The Social Dilemma gezeigt. Diesen Teil können wir aufgrund von Datenschutzgründen hier leider nicht abspielen.
Genau, für die, die nicht so gut in Englisch sind, nochmal kurz zusammengefasst. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gewundert, warum sind all diese Dinge kostenlos? Ist ja schon eigenartig. Womit machen die Geld? Weil die Werbung überzeugt mich jetzt meiner Meinung nach nicht so besonders viel. Aber Werbetreibende sind es, die Social Media bezahlen. Nicht wir bezahlen die. Das heißt, was ist das Produkt des Ganzen? Das Produkt ist letztlich wir. Das ist unsere Aufmerksamkeit, das ist unsere Lebenszeit. Beziehungsweise ist das, was hier im Zitat nochmal ausgedrückt wird, ganz besonders am Ende. Die allmähliche, geringe, unmerkliche Veränderung deines Handelns und deiner Wahrnehmung ist das Produkt. Das bedeutet, Social Media hat einen Effekt, auch wenn du ihn vielleicht erstmal nicht merkst, denn er ist allmählich, er ist gering, er ist unmerklich. Und es ist eine Veränderung im Verhalten und Wahrnehmung. Als ich dieses Zitat gehört habe, beziehungsweise dann gelesen habe, musste ich erstmal nicht an Social Media denken, sondern an Nachfolge. Weil das klingt sehr wie das Ziel von Nachfolge oder wie Nachfolge von Christus funktioniert. Es ist eine allmähliche, geringe, unmerkliche Veränderung meines Handelns und meiner Wahrnehmung. Das passiert in Nachfolge. Das heißt, hier wird irgendwas gemacht in Social Media. Es hat ein ähnliches Prinzip auf eine Art und Weise. Es verändert uns, es verwandelt uns. Das, womit wir Zeit verbringen, beeinflusst uns. Jetzt ist natürlich die Frage, in was für ein Bild wollen wir denn verwandelt werden? Weil Verwandlung passiert sowieso. Wollen wir verwandelt werden in das Bild eines Produktes? Eine Maschine, die immer stumpfer und tauber wird, immer unemotionaler, immer mehr fixiert auf einen Bildschirm, unfähig dazu, wirklich zwischenmenschliche Kontakte zu leben, die, wie ich, nicht mehr weiß, was sie in den letzten anderthalb Stunden geschaut hat. Wollen wir so wirklich sein? Oder wollen wir verwandelt werden in das Bild Gottes auf Erden, in das Bild Christi? Was ist das Ziel unseres Lebens? Die Frage steht auf dem Spiel, ehrlich gesagt. Ziel und Verfehlung. Ich möchte euch gerne zwei Arten und Weisen vorstellen, wie man diesen Begriff Sünde, wie er im Christentum, in der Bibel verwendet wird, verstehen kann. Und ich denke, das hat viel mit Zielhaftigkeit zu tun. Worauf sind wir ausgerichtet? Ich denke, man kann unser Leben vergleichen ein Stück weit mit der Welt, die ein Magnetfeld hat. Eine automatische Ausrichtung quasi. Und wir sind Magneten, wir sind angezogen, ausgerichtet auf Norden. Davon werden wir angezogen. Das ist normal. Dieses Anziehungsfeld, diese Kraft ist Gott. Von ihm kommen wir, zu ihm gehen wir hin. Aber auf dem Weg gibt es irgendwie verschiedene Magnetfelder, kleinere Magneten, vielleicht Inseln oder sowas, die uns ebenfalls anziehen, die unsere Aufmerksamkeit wollen, die unser Leben wollen, die uns verändern wollen. Das sind Dinge, die uns ein Stück weit ablenken von unserem Weg. Wir sind ausgerichtet auf dieses ganz normale Magnetfeld und plötzlich zieht uns ein anderer Magnet an. Was macht man dann? Das Interessante ist, dass Sünde, der Begriff, der dahinter steckt, ist im Neuen Testament Hamartia. Ein griechischer Begriff, ich habe ihn jetzt hier in lateinischen Buchstaben aufgeschrieben, der bedeutet ursprünglich Zielverfehlung. Etwas hat eine Ausrichtung, eine eigentliche Intention, verfehlt aber sein Ziel. Auch im Bogenschießen beispielsweise wird dieser Begriff verwendet. Das bedeutet, genau das ist mit Sünde gemeint. Wir folgen nicht mehr diesem eigentlichen Ziel nach, sondern werden irgendwie abgelenkt. Nicht umsonst lenkt dieses Ding uns ständig ab. Ist Ablenkung so ein großes Problem? Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Jesus Christus hat die Lehre von der Buße, von der Umkehr, Dahinter steckt im Griechischen der Begriff Metanoia. Das bedeutet sowas wie Umdenken. Das heißt, es geht um eine kognitive Umkehr. Es geht also im Christsein, im Christus ähnlicher werden, in sein Bild verwandelt werden, nicht so sehr darum, irgendwie moralisch perfekt zu sein. Nicht Perfektion ist das Ziel, quasi auf dieser Linie zu bleiben. Das ist unmöglich, da werden Magnetfelder kommen. Es geht darum, umzukehren, ständig, immer wieder, uns neu auszurichten. Und es geht darum zu lernen, zu realisieren überhaupt erst, wann wir denn abgelenkt werden. Weil oft ist es ja gar nicht so einfach. Die Magnetfelder haben irgendwie alle was Ähnliches. Das bedeutet also, Christsein ist nicht Perfektion, sondern Neuausrichtung. Das ist mir ganz wichtig. Wir wollen keine Schuldgefühle oder sowas herstellen. Die haben wir alle genug, wenn wir am Handy sind. Wir alle wissen, dass uns das nicht gut tut, wie viel Zeit wir damit verbringen. Und was die unterschiedlichen Dinge, die dann negativ irgendwie wirken auf uns haben, was für Auswirkungen die auf uns haben. Aber es geht um die Neuausrichtung. Das gilt es zu lernen. Buße tun zu lernen. Das bedeutet Umkehr, das bedeutet Metanoia. Ein anderes Bild, finde ich, sieht man hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Grafik der Evolution, wie der Mensch sich weiterentwickelt, erst gebückt läuft, sich dann aufrichtet und dann irgendwie wieder in eine gebückte Haltung verfällt am Laptop. Ich weiß nicht, wie viele Rückschlüsse man daraus jetzt ziehen kann auf eine theologische, spirituelle Ebene, aber ich finde es doch irgendwie interessant, dass wir uns so nach unten beugen, wenn wir am Handy sind. Dass unsere Haltung sich körperlich auch verändert. Martin Luther hat in Anlehnung an Augustinus, einen der frühen Kirchenväter, Sünde bezeichnet oder den sündigen Menschen bezeichnet als den Homo incurvatus in se, den in sich verkrümmten Menschen, derjenige, der nur auf sich selbst bezogen ist, der nicht mehr wirklich nach außen sieht, der nicht mehr Gott sieht und seinen Nächsten sieht, sondern der nur noch sich selber sieht. Was passiert, wenn wir am Handy sind? Sehen wir überhaupt noch was? Merken wir, was um uns herum abgeht? Was in unserem Leben überhaupt passiert? Oder lenken wir uns nur ab, werden unruhig, auf uns selbst irgendwie beschränkt und bezogen, auf diese Welt, die uns dieses kleine Ding irgendwie vorgaukelt und vorspielt, unempfänglich für das, was um uns herum passiert? Werden wir zu verkrümmten Menschen? Wir alle wissen, wo wir stehen. Wobei, vielleicht wissen wir es nicht, vielleicht ist das der erste Punkt, herauszufinden, wo stehe ich in dem Ganzen? Wie geht es mir? Wie geht es meiner Seele? Aber wir kennen das Ziel, das Bild Christi, das Bild Gottes auf Erden. Wie wollen wir werden? Was für eine Art von Leben wollen wir leben? Aufgeschlossenheit, Freiheit, Ausrichtung, Sensibilität, Beziehungsfähigkeit, Empfänglichkeit für Gott. Aber jetzt die Frage, wie klappt das? Oh, ich habe noch was vergessen. Ja, Entschuldigung. Bin ich selber abgelenkt gewesen. Dieses nach unten gucken, dieses in sich selbst verkrümmt sein, das hat, finde ich spannend, dass unser Jahresthema genau das Gegenteil davon aussagt. Look up, schau nach oben, schließ dich auf, mach dich weit, mach dich frei. Sei nicht so nach unten bezogen, immer nur was auf das, was hier passiert, sondern sieh das größere Bild. Sieh mich an, spricht Gott. Und sieh deinen Nächsten an. Wie wollen wir auf die Welt schauen?
Okay, aber wie kriegen wir denn dann eine Veränderung in unserem Handeln hin, in unserem täglichen Handeln, in unserer Routine, in dem, wie wir unsere Handys nutzen, wie wir Social Media nutzen, wie wir das Internet nutzen? Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip der Habits kennt, zu Deutsch Gewohnheiten. Ich möchte es mal kurz erklären. Man hat am Anfang einen sogenannten Auslösereiz oder auch Cue. Und der könnte zum Beispiel sein, wenn eine Nachricht auf unserem Handy aufploppt. Also wir sehen irgendwie, es klingelt in unserer Hosentasche oder es vibriert. Das ist dieser Cue, dieser erste Reiz, der gesetzt wird. Und dann entsteht in uns ein Verlangen, Desire, danach zu wissen, okay, was ist es denn jetzt für eine Nachricht? Wir haben manchmal vielleicht das Gefühl, das ist eigentlich eine Entscheidung, dass wir jetzt sagen, wir wollen das jetzt nachschauen. Aber oft, sehr, sehr oft, ist unterbewusst. Ist einfach ein Verlangen, wo uns dazu bringt, schon direkt die Hand an die Hosentasche zu tun zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin. Meine Hand geht sehr oft hier hin und schaut, ob mein Handy da ist. Das ist dieses Verlangen, das wir gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Und dann, genau, dieses Verlangen, dieses Desire, das ist genauso wie bei dieser Slot-Machine, dass wir dann praktisch dieses Interesse haben, okay, was ist denn jetzt diese Nachricht? Was ist denn jetzt das Neue? Haben wir einen Checkpot geknackt? Ist irgendwas Tolles? Und dann passiert die Handlung. Ich greife nach dem Handy. Ich hole es raus, ich schaue die Nachricht an. Und was dann passiert, ist, dass wir die Belohnung, diesen Reward bekommen für das, was wir wollen. Wir wissen jetzt, okay, das ist passiert. Manchmal ist vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung, weil man eine Rückmeldung erwartet hat, die dann doch noch nicht da ist oder so. Aber dieser Reward ist dann dieses Wissen von dieser Nachricht, dieses Lesen von dieser Nachricht, das Gefühl, up to date zu sein. Vielleicht noch ein bisschen simpleres Beispiel, ein anderes Beispiel. Wenn es euch juckt, Auslösereiz, man hat das Verlangen, man möchte sich kratzen, man kratzt sich und es fühlt sich besser an. Zumindest kurzfristig. Und um Habits verstehen zu können, um seine eigenen Gewohnheiten verstehen zu können, Simon hat es gerade schon gesagt, wir wissen vielleicht noch gar nicht genau, an welchem Punkt wir stehen. Wenn wir uns die Handyzeit anschauen, dann sind wir vielleicht überrascht, dass es vielleicht doch eher 5 oder 6 Stunden sind, anstatt 3 oder 4, wie ich vorhin gesagt habe. Und deswegen ist das Entscheidende, erstmal überhaupt wahrzunehmen. Okay, was sind denn überhaupt meine Gewohnheiten? Was passiert denn unterbewusst in mir? Und da sind wir auch ein bisschen auf Gemeinschaft angewiesen, auf andere, die uns vielleicht hinweisen und sagen, hey, das war jetzt vielleicht ganz schön lang am Handy oder wir sitzen hier gerade eigentlich zusammen. Vielleicht wäre es schön, wenn wir reden und nicht mit anderen schreiben, die hier gerade nicht am Tisch sitzen. So oder in die Richtung könnte das sein. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Forschung zu Gewohnheiten, wie man dem entgegenwirken kann oder eine Habit, die vielleicht negativ ist, zu einer Habit drehen kann, die positiv ist. Und da kann man an den verschiedenen Punkten ansetzen. Ich möchte es heute aber ein bisschen simpel machen und möchte es auf diesen Auslösereiz reduzieren. Falls da jemand Interesse hat, wie man das an anderen Stellen machen kann, ich habe da ein sehr gutes Buch, das ich empfehlen kann, kann gerne nochmal auf mich zukommen. Aber ich möchte mich heute beschränken auf diesen Auslösereiz. Also die Situation, in die wir kommen. Zum Beispiel, dass unser Handy vibriert, in der Hosentasche. Könnte auch im Rucksack sein, dann kommt der Reiz erst gar nicht. Aber wir haben es oft in der Hosentasche. Und ein Beispiel, wo das ganz gut veranschaulicht, wie wichtig das ist oder wie entscheidend dieser Auslösereiz ist, diese Situation, in der wir uns befinden, ist das von den US-Soldaten im Vietnamkrieg. Okay? Ganz viele US-Soldaten waren dort stationiert im Vietnam, haben dort gekämpft und etwa ein Fünftel von denen war heroinsüchtig. Es gibt andere Zahlen, so ungefähr ein Drittel hat Heroin mal genommen, aber man kann so ungefähr sagen, ein Fünftel war über einen längeren Zeitraum abhängig von Heroin. Und die amerikanischen Ärzte dort im Kriegsgebiet, die haben das realisiert. Man hat sich schon Sorgen gemacht zu Hause und dachte, okay, jetzt kommen hier tausende junge Männer zurück, von denen ein Fünftel heroinsüchtig ist. Was machen wir? Können wir das irgendwie verhindern? Oder sie von dieser Sucht wieder wegbringen? Und was man dann festgestellt hat, war, in dem Moment, wo die zurückgekommen sind, sind 9 von 10 von den Leuten, die davor süchtig waren, also nicht von allen, sondern von diesen 20%, haben 9 von 10 nie wieder in ihrem Leben überhaupt jemals Heroin konsumiert. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo man die Daten dann aufgenommen hat. Kann natürlich sein, sie sind 20 Jahre später nochmal dazugekommen. Aber direkt nachdem sie zurückgekommen sind oder in dem Zeitraum, in dem sie zurückgekommen sind, haben sie es nicht mehr konsumiert. Warum? Dieser Auslösereiz, dieser Cue, der war an diese konkrete Situation gekoppelt in Vietnam. An diese Umstände, an das Surrounding, an andere, die es auch genommen haben, an den Druck, den man gespürt hat, an diese Situation in Vietnam. Als die Leute zu Hause waren, haben die gar nicht mehr so stark das Bedürfnis gehabt und diese Umstände, dieser Reiz war gar nicht mehr da, um diese Droge überhaupt zu konsumieren. Genau. Und das ist letztendlich, das ist mir das Wichtigste, was ich heute zu diesem Thema Habits euch mitgeben möchte. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen hier ansetzen, bei dieser Handlung. Also wir haben dieses Verlangen und müssen dann willensstark sein. Und dann müssen wir doch durchhalten. Wir setzen uns irgendwie große Ziele. Wir schaffen es doch, dass wir das Handy dann nicht rausnehmen. Aber eigentlich geht es vielmehr hierum. Es geht vielmehr darum, dass wir erst gar nicht in diese Situation kommen, wo wir dem ausgesetzt sind. Das ist viel smarter, ist auch viel einfacher. Und die zwei größten Cues, also die zwei größten Auslösereize, die sind Zeit und Ort. Zum Beispiel, Phil hat vorhin nicht umsonst das Beispiel gewählt vom Klo, wo man oft sein Handy hat. Ein Auslösereiz. Oder abends, man hat das Gefühl, man muss noch runterkommen, konsumiert dann noch was, auch wieder ein Auslesereiz. Und diesen Sachen kann man sehr, sehr simpel aus dem Weg gehen. Zum Beispiel, also theoretisch kann man denen sehr, sehr simpel aus dem Weg gehen. Zum Beispiel, indem man sein Handy gar nicht mit aufs Zimmer nimmt oder mit ins Bett nimmt. Ich habe hier mal ein sehr schönes Exemplar dabei, vor allem für die Jüngeren unter uns. Das nennt man einen Wecker. Die funktionieren auch sehr gut und zuverlässig. Und das ist, vielleicht ist das tatsächlich mein bestes Gadget, mein bestes Tool. Nämlich dieses Gerät ermöglicht es euch nämlich, euer Handy draußen zu lassen und nicht mit ins Bett zu nehmen. Oder anderes, vielleicht noch ein anderes Beispiel aus einem anderen Kontext. Wenn ich extrem viel Süßigkeiten esse und nicht mehr möchte, dass ich weiter Süßigkeiten esse, dann kaufe ich einfach keine mehr. Und schon gehe ich diesem Auslösereiz aus dem Weg in meinem Alltag. Ich würde euch jetzt gerne dazu einladen, euch kurz Gedanken zu machen. Wir kommen danach nochmal zurück auf unsere Mainline und bündeln es nochmal. Aber setzt euch doch jetzt schon mal kurz für so 3-4 Minuten zusammen mit euren Nachbarn und überlegt, was in eurem Leben konkrete Auslösereize für Medienkonsum und vielleicht auch schon, falls ihr da was habt, was will ich konkret anders machen oder wie will ich diesen Reiz konkret umgehen? Okay, ist die Frage klar? Alright, wir machen so 2-3 Minuten, setzt euch gern kurz zu zweit, zu dritt zusammen und überlegt euch, welche Reize in eurem Leben besonders stark sind und wie ihr die vermeiden könnt.
Wir haben nachher nochmal Zeit in kleinen Gruppen, auch noch auf den Rest von dieser Frage einzugehen. Ihr dürft gerne eure Gespräche beenden und euch wieder die Aufmerksamkeit wieder hier nach vorne richten. Ja, was passiert jetzt? Wir haben uns mit Habits beschäftigt. Das, was wir prägen können, Gewohnheiten, wo wir irgendwie was optimieren können, was adaptieren können, irgendwas anpassen können, sodass eben in unserem Leben die sozialen Medien, die negativen Effekte davon nicht mehr so groß sind, sondern dass wir uns konzentrieren können auf den positiven Gebrauch von all dem. Aber jetzt sind wir wieder in der anderen Gefahr, Selbstoptimierung. Philemon hat es vorhin schon erwähnt, das war unser Thema bei der Jethütte. Und vielleicht habt ihr auch da schon gemerkt, wie groß und wie schwierig eigentlich immer wieder dieser Spagat ist zwischen, will ich mich jetzt selbst optimieren oder bin ich gerade dabei, geistlich zu wachsen und zu eben mehr zu diesem Bild Christi zu werden, zu dem, was ich eigentlich sein sollte, wozu ich berufen bin, wer ich in Gottes Gegenwart bin. Ist das jetzt nicht Selbstoptimierung, wieder an meinen Habits zu schrauben? Ich würde dafür argumentieren, dass es das nicht ist. Wenn wir nach oben schauen, wenn wir im Blick haben, worum es geht. Es ist kein 3-Schritte-Plan, um ein besserer Mensch zu werden oder sowas, sondern es ist ein Tool, eine Methode, vielleicht ein kleiner Schritt, eine Art und Weise, um zu lernen, Gott und dem Nächsten mehr zum Du zu werden. Der Tobi hat diesen Satz verwendet in der Jethütte. Ich will Gott und dem Nächsten mehr zum Du werden. Nicht so sehr eingenommen zu sein von mir selbst und meinem Handy, sondern ein Gegenüber sein für andere. Und es ist nicht Anspruch, ich muss das jetzt schaffen und dann fühle ich mich wieder schlecht, wenn ich es nicht schaffe, sondern es ist eigentlich ein Zuspruch. Es ist das Lernen, mehr darin zu leben, geliebte Tochter, geliebter Sohn zu sein. Darin wollen wir wachsen. Ich finde, Paulus drückt es auf eine wunderschöne Art und Weise aus, im 1. Korinther 15,10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Das heißt, Gott allein tut hier, wirkt an mir. Er vollbringt in mir große Taten. Dann sagt Paulus aber, mehr als sie alle, er meint hier die Apostel, habe ich mich abgemüht. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Gerade dieser letzte Satz ist es nicht so spannungsvoll und irgendwie so schön finden. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Aber ich habe mich bemüht. Aber irgendwie auch nicht ich. Und ich glaube, wir müssen lernen, Gnade und Gottes Wirken und unser Wirken irgendwie zusammenzudenken. Wann wirkt Gott und ich zusammen? Dann, wenn ich Ziel ausgerichtet bin. Wenn das mein Ziel ist, nicht nur besser zu werden, sondern irgendwie mehr zum Du zu werden, ihm ähnlicher zu werden, mehr ein liebender Mensch zu sein. Im letzten Schritt möchte ich kurz nochmal auch auf einen Punkt eingehen, der mit dem Auslösereiz vielleicht zu tun hat. Woher kommt dieser Reiz, dass wir auf Social Media sein wollen? Was ist es? Das können ganz verschiedene Gründe sein in uns drin. Ist es der Trieb nach Anerkennung? Möchte ich Anerkennung haben? Likes? Will ich gesehen oder gehört werden von anderen? Fühle ich mich einsam? Ist mein Alltag stressig und ich brauche Ablenkung? Möchte zur Ruhe kommen? Was ist der Grund? Jesus sagt, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich glaube, wir alle haben Durst nach irgendwas Bestimmtem. Bei mir ist es oft die Ablenkung und dieses zur Ruhe kommen. Ich will ruhig werden und merke, dass ich innerlich unruhig bin. Aber wonach sehnen wir uns? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die wir uns vielleicht geistlich stellen müssen, bevor wir da aktiv dann dran gehen und versuchen, das zu ändern. Wonach haben wir Durst? Und wo suchen wir, oder wo versuchen wir, unseren Durst zu stillen, unseren Durst zu löschen? Und Jesus stellte sich hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Was laugt euch aus und was sättigt euch auf der Art und Weise, stillt euren Durst? Das ist eine wirkliche Frage. Noch ein anderes Zitat. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann weiter. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Dieses Bild ist tatsächlich fotografiert aus der Liebfrauenkirche hier in der Stadt. Das ist das Mosaik, was oben über dem Kreuz hängt. Christus, der Gekreuzigte, Christus, der Auferstandene. Und dieses Versprechen, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Zu wem gehen wir, wenn wir uns mühselig und beladen fühlen? Was ist der erste Auslösereiz? Ist es der Blick nach oben oder ist es der Griff ans Handy? Und wieder keine Schuldgefühle, einfach nur ein ehrliches Hinschauen. Was ist die Situation? Und daraus heraus kann die Bitte kommen, Gott, mach mich empfänglich für dich. Schenk mir deine Gedanken in diesen Situationen. Und ich finde spannend, dass Jesus nicht sagt, bei mir wird es entspannt, wenn ihr zu mir kommt, sondern er sagt, lernt von mir. Und das ist eine ziemliche Aufgabe. Das heißt, auch wieder hier haben wir dieses Gegenüber. Gnade und unser eigenes Tun. Irgendwie geht es darum, erstmal zu realisieren, dass wir durstig sind, dann zu Christus zu kommen mit unserem Durst, mit unserer Bedürftigkeit, mit unserem Scheitern und dann zu lernen, wie er zu leben, irgendwie aus einer Freiheit heraus, aus diesem Bewusstsein, geliebter Sohn Gottes zu sein. Das sind die zwei Punkte, die wir euch eigentlich gerne heute mitgeben wollen, die hängen bleiben sollen. Look up to God, schaut auf und walk with the Spirit, lauft im Heiligen Geist. Auch in diesem Umgang mit Social Media. Schaut immer wieder auf und erinnert euch dran. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr hier gerade eigentlich? Wo ist dieser Durst? Und wer kann den füllen? Und dann dieses Laufen im Heiligen Geist. Stetig lernen, meine Habits irgendwie anzupassen, damit Gott mehr Kraft bekommt in meinem Leben. Damit ich immer mehr selber zu einer Quelle von lebendigem Wasser werde. Der anderen Menschen zum Du wird. Und ihnen begegnen kann.